Der Quartalsbericht für das zweite Quartal in diesem Jahr kommt zu dem Schluss, wir fangen nämlich mal hinten an, dass Thüringen seit Jahren ein zentrales Aktionsfeld der extremen rechten Szene ist und auch bleibt, und zwar in jeder Ausprägung. Welche konkreten Ereignisse gab es denn, die euch zu diesem Schluss veranlasst haben?
Ja, das ist manchmal für uns schon ein bisschen schwierig, weil wir das quasi fast jedes Mal schreiben müssen, wenn wir uns das angucken, was im zurückliegenden Quartal passiert ist. Aber es ist leider so. Das heißt, wenn wir jetzt alleine auf die letzten 3 Monate gucken, haben wir große extrem rechte Tagungen. Wir haben Reichsbürger große Aufmärsche. Wir haben den AfD-Bundesparteitag. Wir haben mehrere Neonazi-Großprozesse. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass immer, obwohl das so fast so ein bisschen fast zu einer Floskel geworden ist, haben wir wirklich auch einfach große Veranstaltungen, wo die gesamte bundesdeutsche rechtsextreme Szene, verschiedene Ausprägungen nach Thüringen kommt. Und das hat sich einfach so etabliert und das ist wirklich auch ein Stück weit beängstigend. Vielleicht setzt irgendwann so ein Gewöhnungsgefühl ein, aber Thüringen ist da immer ganz vorne mit dabei.
Wir versuchen jetzt in den nächsten Minuten diese großen Ereignisse mal einzeln zu betrachten und zu schauen, worum handelt es sich da. Und beginnen möchte ich mit dem 4. Juli, dem Wochenende, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Denn hier in Erfurt fand der Bundesparteitag der AfD statt. Der war angekündigt, genauso wie große Gegenproteste von den Bündnissen Zusammenstehen und Widersetzen. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Also, was wir wissen, mehrere hundert AfD-Delegierte waren in der Messe Erfurt beim Bundesparteitag. Die anderen Zahlen schwanken. Es gibt Zahlen von etwa 50.000 Menschen, die an Kundgebungen, an Demonstrationen, an Demokratiefesten teilgenommen haben, um der AfD und ihren politischen Positionen etwas entgegenzusetzen. Wie bewertet ihr denn dieses aktionsreiche Wochenende des 4. Juli mit dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass für alle, die mitgemacht haben, es waren extrem anstrengende Wochen, Monate und ein verdammt anstrengender Tag. Ich glaube, es war ein für die meisten sehr erschöpfender Tag. Ich habe sehr viele Menschen gesehen, die an der Orga beteiligt waren, die irgendwann auch einfach nur geschlafen haben, irgendwo im Backstage-Bereich. Wenn man etwas vorher anfängt, muss ich sagen, was total erschreckend war und was ja auch gezeigt hat, dann, dass das Quatsch war, war die Berichterstattung im Vorfeld. Die Horrorszenarien, die da von Medien, natürlich auch von rechten, sogenannten alternativen Medien, aber auch von großen normalen Medien, sozusagen etablierten Medien angestoßen wurde, von Bürgerkriegsszenarien, von Ausschreitungen, man müsse die Stadt zumachen, die Geschäfte müssen ihre Fenster verbarrikadieren. Also dieser absurde Berichterstattungsblödsinn, das war schon im Vorfeld extrem, weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, aber es war extrem absurd, weil es auch überhaupt nichts mit einer vernünftigen Analyse und einer vernünftigen Einschätzung zu tun hat. Gezeigt hat sich am Ende, über die Zahlen möchte, also ich habe nicht gezählt, aber irgendwas zwischen 30.000 bis 50.000 Menschen waren in Erfurt. Es war ein extrem friedlicher Tag. Die Menschen haben in verschiedenen Aktionsformen irgendwie ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Konzerte, wie gesagt, Demokratiefeste, alles dabei, bis hin natürlich auch zu Blockaden. Es gab natürlich irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch mal kleinere Auseinandersetzungen mit der Polizei. Aber wenn man sich überlegt, über was für ein riesengroßes Personenpotenzial für ein Protestszenario wir hier sprechen, ist das ein völlig friedlicher Tag, wo einfach wirklich 10.000 Menschen ihren Protest zum Ausdruck gebracht haben. Und es hatte überhaupt nichts mit der unseriösen Berichterstattung im Vorfeld zu tun. Für uns, wir waren ja am Bündnis Zusammenstehen dran, das heißt also das, was oben an der Messe und die Großveranstaltung gemacht hat und ganz viele kleinere Veranstaltungen in der Stadt, war es ein extrem erfolgreicher Tag, super viele Menschen, es hat alles hervorragend geklappt. Also natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, mit denen man hinterher nochmal in die Revision gehen muss und nochmal überlegen muss, aber so insgesamt hat es gut geklappt, viele Künstlerinnen da, tolle Konzertsachen, gute Reden, also wir sind da schon insgesamt nach außen sehr, sehr zufrieden.
Du hast gesagt, es gab hier ein großes Potenzial. Es konnten viele Menschen mobilisiert werden, in Erfurt auf die Straße zu gehen. Was bleibt denn nach so einem Großereignis, nach diesem großen 4. Juli-Wochenende? Was heißt das jetzt für die Zivilgesellschaft, die ja weitermachen will, weitermachen muss, um sich gegen die extreme Rechte in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern zu engagieren?
Ich glaube, das große Motto oder was man als Fazit ziehen kann, ist, egal wo dieser AfD-Bundesparteitag stattfindet, es wird erheblichen Protest geben. Es gibt sozusagen von Seiten der demokratischen Zivilgesellschaft nicht diesen Normalisierungsfaktor, den wir auf so vielen Ebenen erleben. Ja, es wird widersprochen und es werden Menschen immer zeigen, und zwar Tausende von Menschen, egal wo in der Bundesrepublik, dass diese extrem rechte Partei unsere Demokratie angreift und man sich dagegen auch engagieren möchte. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Und dann kann man, ich habe das in den rechten Netzwerken auch gesehen natürlich, dann haben die alle sich gefreut, weil sie irgendwie ein paar Stunden früher aufgestanden sind. Das muss man sich überlegen. Die feiern hinterher das mit so Sachen wie die Antifa müsse früher aufstehen. Aber wenn man das mal sich genau anguckt, die AfD musste irgendwann die Nacht um 2, um 3 Stunden vor ihrem Parteitagsbeginn schon in die Halle gebracht werden, weil sie ansonsten gar nicht mehr sicher sein konnten, dass sie da hinkommen. Das wird heute als Erfolg gefeiert, dass man irgendwie da 5 Stunden lang in der Halle rumsitzen muss, bevor überhaupt irgendwas losgeht. Also das fand ich auch extrem interessant und das zeigt ja auch, AfD-Bundesparteitage können ohne relevanten Protest nicht stattfinden. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass viele Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, also egal, ob das Leute sind, die für Migration eintreten, ob queere Leute, einfach Leute, die Angst haben um die Demokratie, die kommen zusammen. Und wir sind irgendwie nicht wenige, sondern Zehntausende, die sich dem noch entgegenstellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Gefühl. Ich habe ja auch die Demos begleitet, Fotos gemacht und so weiter. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag auch, um zu sehen, dass man nicht allein ist. Das sind ja immer auch diese Demos ein gutes Gefühl, weil man gemeinsam an einem Strang ziehen kann.
Und auch mit großer Strahlkraft eben ins gesamte Bundesgebiet. Ein Foto habe ich gefunden in eurem Quartalsbericht. Da sehen wir eine Person, wahrscheinlich auf der Kundgebung, die so ein Schild hochhält, auf dem steht, Faschismus löst keins deiner Probleme, so als ein Statement von diesem Wochenende. Am 4. Juli hat nicht nur der AfD-Bundesparteitag in Erfurt stattgefunden, sondern noch eine andere größere Veranstaltung, die ihr als Mobit beobachtet habt, weil ihr sie der extrem rechten Szene zuordnet, nämlich eine Reichsbürgerveranstaltung in Greiz. Kannst du das nochmal für uns einordnen, bitte? Welche Bedeutung, welche Rolle spielt dieses Treffen?
Genau, das ist Deutschlands größter Reichsbürgeraufmarsch. Der findet jetzt demnächst zum 10. Mal statt. In Greiz war die 9. Veranstaltung, das sogenannte große Treffen der Bundesstaaten. Das ist die Sparte der Reichsbürgerszene, die davon ausgehen, dass immer noch die Verfassung von 1871 gilt. Und da sind auch wieder rund 500 Leute aus der ganzen Bundesrepublik angereist. Das wirkt vor Ort, ich habe mir den die letzten Jahre auch mal angeguckt, völlig abstrus, also wie so eine Kostümveranstaltung, aber die meinen das einfach ernst, die Leute. Und da sind dann rund 500 Leute gekommen, muss man aber auch sagen, der Zenit der Reichsbürgerszene, der ist überschritten. Diese Veranstaltung hatte in der Spitze 2024 in Gera damals auch, also der war schon zum dritten Mal in Thüringen, rund 1000 Teilnehmende. Und dieses Jahr waren es jetzt knapp nur noch die Hälfte, also quasi 2 Jahre später und trotzdem in Thüringen. Das heißt also, da ist der harte Kern übrig geblieben, aber es geht trotzdem nach unten. Aber nach wie vor hunderte von Leuten, die glauben, die Bundesrepublik sei kein legitimer Staat, reisen nach Thüringen, kommen zusammen, um sich da irgendwie reden von Szene, Vordenkern anzuhören und da gemeinsam irgendwie dafür zu protestieren, dass man wieder zurückkommt zur Verfassung von 1871. Das sind schon extrem absurde Szenarien, die sich da abspielen und wie gesagt mit knapp 500 Leuten in Greiz jetzt auch keine kleine Veranstaltung.
Aber kleiner als in den vergangenen Jahren. Wie erklärt ihr euch denn die geringeren Teilnehmerzahlen bei diesen Reichsbürgerveranstaltungen jetzt verglichen mit den Vorjahren?
Also die Reichsbürgerszene hat durch Corona schon einen extremen Boost bekommen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Verschwörungsideologien da so eine große Rolle gespielt haben und dass Reichsbürger auch anknüpfen konnten an so klassische Corona-Verschwörungserzählungen und natürlich auch Leute wie Xavier Naidu, die immer wieder solche Sachen in solchen Medien irgendwie auch verbreitet haben, haben natürlich dazu eine Popularität beigetragen. Aber ich glaube auch, dass die so sehen nach der 10. Demo, dass halt das Deutsche Reich von 1871 immer noch nicht wieder da ist. Und ich glaube, es erschöpft sich dann irgendwann auch in der Erzählung, weil diese Verschwörungsideologien haben ja so Elemente wie, okay, es ist 11:55, wir müssen was regeln und so weiter, aber wie lange machst du eigentlich was mit, wenn du siehst, es passiert eigentlich gar nichts? So, und ich glaube, da verabschieden sich dann schon auch Leute, dann zerstreiten sich Reichsbürgergruppen regelmäßig. Also auch da gab es immer wieder Streit in diesen Kreisen, so dass das dann so ein bisschen bröckelt. Und ich glaube, irgendwann ist die Geschichte auch auserzählt, dass man jetzt irgendwas damit bewegen könnte. Und manche merken dann auch einfach, naja, ich fahre da jetzt zum 9. Mal hin, aber auch danach bleibt die große Revolution und die große Abschaffung der Bundesrepublik irgendwie aus. Und dann erschöpft sich das, glaube ich, auch ein bisschen die Erzählung.
Das war so ein Blick zurück auf die Veranstaltung der Reichsbürgerszene, auch am 4. Juli in Greiz. Dann gab es noch andere, kleinere Veranstaltungen, die ihr als Mobit der extrem rechten Szene zuordnet. Wir haben Veranstaltungen vom Dritten Weg, also der Neonazi-Kleinstpartei. Wir haben am 1. Mai etwa 200 Neonazis in Gera gehabt und ein rechter Verlag hat sein Verlagstreffen in der Nähe von Altenburg durchgeführt. Welche Rolle spielen all diese kleinen und kleinsten Gruppen und Gruppierungen, wenn ihr so einen Blick werft auf die extrem rechte Szene in Thüringen, welche Bedeutung haben die eigentlich?
Also es ist insgesamt spannend, weil man sich halt angucken kann, wie die verschiedenen Spektren sich entwickelt haben und wie sich eben auch Trends und Strategien in der extremen Rechten verlagern. Und das ist halt super spannend für uns natürlich analytisch. Da ist dann sozusagen der dritte Weg mit seinem Personenpotenzial, was hier irgendwie kaum zweistellig sein dürfte, ist natürlich irgendwie nicht bedeutend politisch. Ja, die werden hier nichts verändern, aber sie schaffen es halt eben teilweise durch ihre Veranstaltungen Jugendliche zu binden. Spannender war tatsächlich dieses Verlagstreffen, das hier stattgefunden hat, was von einem Burschenschafter, der sehr AfD-nah ist, durchgeführt wurde. Und da konnte man erstmal sehen, dass diese Unterteilung zwischen AfD, neue Rechte, Neonazi-Szene und so, die existiert ja überhaupt nicht. Also da wird so ein Treffen veranstaltet, da sind dann Leute aus der Neonazi-Kampfsportszene, aus dem Hooligan-Bereich, aus der neuen Rechten, da ist dann irgend so eine NIOS-Mitarbeiter damals noch. Also da kommen dann so Leute zusammen aus so vielen unterschiedlichen Sachen, die ich jetzt erstmal der weit rechten politischen Szene in Deutschland einordnen würde. Und da sieht man eben krass, wie vernetzt die Szene eigentlich ist und wie wenig Abstand es auch gibt zwischen irgendwie den eigentlichen Spektren, weil auf diesen Großveranstaltungen kommen sie dann doch immer alle zusammen und zwar sehr, sehr breit. Und finanziert und unterstützt wird das Ganze dann von AfD-Bundestagsabgeordneten aus Thüringen. Da weiß man dann eben auch, wo das Geld sozusagen landet, was der demokratische Parteienstaat sozusagen der AfD zuführt, den Abgeordneten zuführt, die dann auf einmal auftreten als Finanziers und Unterstützer von solchen Großveranstaltungen.
Du hast gesagt, es gibt die unterschiedlichen kleinen Gruppierungen, die sind miteinander vernetzt. Wie kommt ihr letztendlich zu dem Schluss, dass die Szenen untereinander sich kennen, sich gegenseitig stärken, sich auch gegenseitig finanzieren? Was sind da eure Beobachtungen?
Naja, also ganz interessant sind für solche Sachen natürlich wirklich diese Großveranstaltungen. Da siehst du halt, wer kommt. Das ist ja auch, hat ja auch immer eine symbolische Bedeutung. Also wer kommt dahin? Welche Medienberichterstattung findet statt? Bei diesem Verlagstreffen in Altenburg ist dann irgendwie stundenlang streamt der Neonazi Sebastian Schmidtke, der jahrelang als NPD-Funktionär unterwegs war. Der ist dann, macht da die Berichterstattung und interviewt da die Leute. Also deswegen diese Großveranstaltungen sind tatsächlich immer spannend, weil das ist so ein bisschen so ein Bild auch, wie die Szene gerade so auftritt. Und deswegen ist das für eine Analyse der extrem rechten Szene, wie gerade der Stand ist, ist das wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Dann siehst du natürlich auch in diesen alternativen, sogenannten alternativen Medien, wer interviewt wen, wer ist zu Gast, ja, welche Streamer streamen vom AfD-Bundesparteitag auch da wieder, ja, da haben wir irgendwie Streamer, die aus der Neonazi-Szene kommen und so weiter. Und deswegen, Großveranstaltungen ist immer ein Abbild auch, wie die Szene gerade läuft, neben Publikationen und so weiter, aber das ist schon ganz, würde ich sagen, das wichtigste Element, um solche Analysen sozusagen auch zu stützen.
Ihr schaut als mobile Beratung auf die Aktivitäten der extrem rechten Szene in Thüringen, macht das ungefähr 3-4 Mal im Jahr, also pro Quartal einmal erscheint eine Zusammenfassung und dann ein Jahresrückblick. Nun möchte ich mal einen Blick werfen über die Thüringer Landesgrenzen hinaus, denn extrem rechte Parteien, Gruppierungen und so weiter gibt es natürlich auch bundesweit. Und wir haben zwei anstehende Landtagswahlen, am 6. September in Sachsen-Anhalt und am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Prognosen für beide Landtagswahlen nehmen die AfD in den Blick, denn die bekommt voraussichtlich die meisten Stimmen, gilt als stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 36% werden hier prognostiziert, in Sachsen-Anhalt sogar noch mehr, 40%. Wie blickt ihr als Thüringer mobile Beratung zusammen mit den anderen mobilen Beratungen, mit den Verbänden bundesweit auf diese beiden Landtagswahlen?
Genau, also ist die AfD die stärkste Partei bei diesen beiden Wahlen wird, das ist gar nicht mehr sozusagen die große Frage. Die Frage ist, vor allen Dingen auch in Sachsen-Anhalt, reicht das Ergebnis der AfD in Kombination mit den Ergebnissen der anderen Parteien, also wenn andere kleinere Parteien ausscheiden sollten aus dem Landtag, braucht ja die AfD logischerweise weniger Stimmen, um zu regieren, reichen die Ergebnisse aus, damit die AfD da tatsächlich eine komplette Alleinregierung vollziehen kann. Das ist ja quasi das Erschreckende. Das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen in diesen Bundesländern eine Katastrophe, weil man ja ganz klar sagen muss, wenn die AfD da irgendeine Regierungsverantwortung hat, müssen wir davon ausgehen, dass die mobilen Beratungen in diesen Ländern abgeschafft werden. Das heißt also, diese Strukturen, die Zivilgesellschaft unterstützen, die Zivilgesellschaft auch beraten, Leuten helfen, die betroffen sind von rechter Gewalt, auch zum Teil, also was dann die Opferberatung angeht, die werden dann nicht mehr existent sein. So, deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr große Besorgnis. Aber natürlich auch insgesamt, wenn man sich anschaut, was Politiker der AfD jetzt in den letzten Wochen auch so in Medien gesagt haben, was dann an Folgen das Ganze haben könnte, was an politischen Absichten besteht, das ist natürlich extrem erschreckend. Also bis hin irgendwie zum Reinregieren ins Bildungssystem. Gab Äußerungen eines AfD-Landtagsabgeordneten, der irgendwie sogar darüber geredet hat, dass er Gruppenarbeiten in Schulen sozusagen per Erlass nicht mehr zulassen möchte und so weiter, dass das eine Möglichkeit wäre und was dann alles abgeschafft werden soll an Unterstützungsleistungen für Menschen und so weiter und so weiter. Das ist schon extrem krass. Und diese Politik, wenn sie so umgesetzt werden würde, da reden wir ja auch über Medien, ne, die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages und so weiter. Das heißt also, wir müssen dann alles gucken, ob das sozusagen überhaupt funktionieren kann. Es gibt ja auch noch ein paar Gerichte, die da was mitzureden haben. Aber das könnte die politische Landschaft, die Gesellschaft schon extrem verändern und eine Politik werden, die Demokratie, unsere Demokratie auch extrem aushöhlt.
Wie bereiten sich denn diese Mobilberatung in den jeweiligen Bundesländern darauf vor? Oder wie kann eine solidarische Antwort darauf aussehen, um weiterhin aktiv und engagiert zu sein für demokratische Strukturen und auch um Betroffene zu unterstützen?
Also im Prinzip hätte man eigentlich eine Unterstützung von der Bundesebene gebraucht, also die Bundespolitik, die sagt, okay, wenn wir diese extrem rechte Partei in der Macht haben und wir wissen, dass diese demokratieführenden Strukturen abgeschafft werden, unterstützen wir das. Das gibt's aber nicht. So. Das heißt also, was wird passieren? Also wir werden Projekte sehen, die es seit 20 Jahren gibt, die kein Geld mehr haben. Da muss man realistisch sein. Man wird versuchen, sicherlich irgendwie zu gucken, ob man dann noch irgendwas aufrechterhalten kann. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Spendenaufruf geben, um noch Sachen weiter zu finanzieren, um Anlaufpunkte zu erhalten. Da ist sicherlich eine Frage, wo man die Länder unterstützen kann, dann auch nach den Wahlen. Und ich glaube, manchmal ist es auch sowas Kleines, was zwar die Struktur nicht rettet, aber ich glaube, manchmal ist auch ein netter Post oder eine nette Mail für die Kolleginnen und Kollegen einfach hilfreich. Gar nicht jetzt, wie gesagt, um weiterzuarbeiten, aber um zu sehen, dass man unterstützt wird. Ich denke manchmal, die Leute können gar nicht ermessen, also auch sehe ich bei uns, was es einfach für ein nettes Zeichen ist, wenn man eine nette E-Mail reinkommt, wo drin steht, danke für eure Arbeit. Ich glaube, das hilft auch so für den Kopf manchmal ganz gut.
Das ist der Blick nach vorne auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, die auch Einfluss haben werden bundesweit auf mobile Beratung und auf Strukturen, Initiativen, die sich gegen rechts engagieren. Wir sprechen hier über den Quartalsbericht, über die Aktivitäten der extrem rechten Szene so in den Frühlings- und Sommermonaten diesen Jahres. Und einen Aspekt, Felix, haben wir noch, über den wir sprechen können, über den ich sprechen möchte, nämlich über Prozesse, die zu Ende gegangen sind im vergangenen Quartal. Einmal gegen die Kampfsportgruppe Knockout 51 und dann auch ein Prozess gegen Menschen, die in Gehren im Ilm-Kreis eine Geflüchtetenunterkunft angegriffen haben. Nimm uns hier nochmal kurz mit, worum ging es und welche Bedeutung haben diese Verurteilungen jetzt auch in die extrem rechte Szene hinein?
Ja, zwei sehr unterschiedliche, aber beides sehr spannende Prozesse. Ich habe beide verfolgt, soweit es ging. Knockout war Runde 2, um mal im Sprachgebrauch des Kampfsports zu bleiben. Das heißt also, das war die erste Riege, wurde schon seit 2022 vor Gericht gestellt. Die Urteile waren schon gefallen. Diese gingen immer noch bei der Berufung bzw. Revision. Das war jetzt die zweite Runde mit insgesamt drei Angeklagten, darunter auch der Heimatpolitiker Patrick David Wieschke. Und ist im Prinzip vieles passiert wie bei der ersten Runde auch. Die Richter am OLG Jena haben entgegen der Anklage der Bundesanwaltschaft die Gruppe nicht als terroristische Vereinigung eingeordnet, sondern eben in Anführungsstrichen nur als kriminelle Vereinigung. Die Haftstrafen deswegen auch, ich sag mal so, nicht sehr hoch. Einer der jetzt wieder als Redeführer Angeklagten bekam irgendwie knapp unter 3 Jahren, also ohne Bewährung. Ein weiterer Neonazi, der am Waffenbau beteiligt war, weil einer von den vorher Angeklagten hat versucht, sich eine 3D-Maschinenpistole, Maschinengewehr zu bauen. Der hat geholfen, der hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen von 2 Jahren. Und Patrick Wieschke hat nur, also etwas über einem Jahr auf Bewährung bekommen. Was man allerdings nicht ganz vergessen darf, das fand ich ganz interessant, weil Wieschke das selber hinterher auch nochmal kommentiert hat. Auf alle kommt wohl eine mehr als 5-stellige Summe zu, die sozusagen auch an Kosten auf sie zukommen. Das sind irgendwie 50 Verhandlungstage, glaube ich, rund oder so.
Sogar 6-stellig.
6-stellig sogar, genau. Also über 100.000 Euro, 6-stellig. Über 100.000 Euro. 50 Verhandlungstage, fast jeder von denen mit ein oder zwei Anwälten, Gerichtskosten, die sind alle verurteilt worden. Das heißt, das ist schon nochmal ein gewaltiges Päckchen, was da oben drauf kommt. Finde ich, muss man immer mit erwähnen, dass sozusagen das auch eine Folge des Prozesses ist. Aber natürlich sind die Haftstrafen, wenn man überlegt, wie viel Angst diese Gruppe über Jahre auch in Eisenach verbreitet hat, würde ich auch sagen, sind die Haftstrafen doch recht gering ausgefallen. Anderer Prozess, anderes interessantes Thema. In Gehren haben letztes Jahr mehrere junge Männer nach einer Feier sind die zu einer Asylunterkunft gefahren, teils besoffen, haben auf dem Hinweg rassistischen Rechtsrock gehört, haben dann dort eine Scheibe eingeworfen und eine Feuerwerksbatterie reingeworfen. Eine Familie musste sich irgendwie sind aus dem Fenster gesprungen, haben sich teilweise noch verletzt eben dabei. Und auch dieses Verfahren ging zu Ende. Nur der Hauptangeklagte hat eine Haftstrafe bekommen. Alle anderen haben Bewährungssachen oder irgendwelche Verwarnungen oder Geldstrafen bekommen. Auch da wieder, naja, okay, also es lag wohl daran, dass die Feuerwerksbatterie nicht dazu geeignet war, dass die Unterkunft hätte Feuer fangen können. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt in diesem Verfahren gewesen. Sonst wären die nämlich auch wegen versuchten Mordes eventuell, was im Raum stand, verurteilt worden. Aber die Gutachter haben gesagt, das war nicht der Fall. Deswegen auch hier wieder relativ geringe Haftstrafen. Aber zumindest muss man sagen, der Vorsitzende Richter hat in der Begründung sehr deutlich gesagt, dass er diesen Anschlag für rassistisch und extrem rechts motiviert hält. Und das fand ich schon deutliche Worte. Aber auch hier wieder sehr, sehr geringe Haftstrafen im Vergleich zu dem, was die Staatsanwaltschaft zum Teil gefordert hat, beziehungsweise wie der Prozess begonnen hat. Das hing aber, wie gesagt, vor allen Dingen auch mit den Brandgutachten zusammen. Aber auch da wieder so eine gesellschaftliche Dynamik, die durch diesen Prozess zum Vorschein gekommen sind. Da fahren einfach irgendwie besoffene junge Männer einfach los und kommen auf die Idee, die Scheibe einzuwerfen in der Asylunterkunft und bei einer Familie durch das Fenster Feuerwerkskörper irgendwie in der Nacht reinzuwerfen. Also wie krass eigentlich, ne? Also das wieder für ein Fall ist. Und es hätte ja auch sein können, dass da irgendwas Feuer fängt. Also die haben sozusagen nicht, also es lag nicht daran, dass die vorsichtig waren oder da irgendwie, sondern es lag nicht an denen. Und dann nimmt man da in Kauf, dass Menschen irgendwie auch schwer verletzt werden. Was für eine Menschlichung hier stattgefunden hat eben. Und ich würde sagen, natürlich auch begünstigt durch die gesellschaftlichen Diskurse, die hier seit Jahren in Deutschland und auch in Thüringen natürlich vor allen Dingen herrschen. Auch da wieder, wie gesagt, krasser Prozess, gab einen langen Artikel auch im Spiegel, der den Prozess sehr lange verfolgt hat. Das sind schon extrem beängstigende Tendenzen, die sozusagen auch durch diese Prozesse immer wieder gezeigt werden und in der Öffentlichkeit sozusagen auch ankommen.
Das war der Blick auf die beiden Gerichtsprozesse, die es gab im vergangenen Quartal gegen die Gruppe Knockout 51 und gegen mehrere junge Männer, die eine Geflüchtetenunterkunft in Gehren angegriffen haben. Felix, zum Abschluss des Gesprächs nochmal der Versuch, einen positiven Blick zu werfen. Bei all den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es so, dass die mobile Beratung in Thüringen sich engagiert für Demokratie, gegen Rechtsextremismus. Natürlich nehmt ihr extrem rechte Aktivitäten in den Blick, berichtet darüber, schreibt darüber im Quartalsbericht, aber ihr beratet auch Menschen, ihr beratet Zivilgesellschaft, wie sie sich engagieren kann, wie sie Haltung beziehen kann, zum Beispiel auch Lehrkräfte in Schulen. Was sind so eindrückliche Erlebnisse, die dir hängen geblieben sind im letzten Quartal, was die Zivilgesellschaft anbelangt, die weiterhin versucht, engagiert zu bleiben und gegenzuhalten angesichts des immer stärker werdenden Rechtsrucks?
Also ganz klar natürlich der 4. Juli, ja. Also was da an Menschen mitgearbeitet haben aus ganz verschiedenen Organisationen, um diesen 4. Juli zu stemmen, diese Proteste zu stemmen, für das Bündnis Zusammenstehen, kann jetzt nur darüber, über den Teil reden, das war schon extrem beeindruckend. Also Leute, die auch wirklich bis an die Erschöpfung quasi mitgearbeitet haben. Es war ja also, wenn man sich überlegt, ne, Sachen zu organisieren, wo 30, 40, 50.000 Leute teilnehmen, das ist halt keine Kleinigkeit. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Und ich würde sagen, da kann sich auch jeder mal selbst auf die Schulter klopfen und einen großen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Sachen. Ich war tatsächlich letzte Woche, jetzt muss ich kurz überlegen, auch wieder an verschiedenen Schulen unterwegs. Kolleginnen waren an Schulen unterwegs, war Schulvorbereitungswoche in Thüringen. Auch da habe ich wieder extrem viele Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die diesem Rechtsruck, den sie natürlich auch in den Schulen wahrnehmen, etwas entgegensetzen wollen, die eine sehr klare Haltung haben, auch zur Demokratie. Ist jetzt nicht Zivilgesellschaft, aber ich will sagen, es gibt ganz viele Menschen, die dem auch begegnen wollen und die sich da engagieren und das eben nicht einfach so laufen lassen wollen und auch sehen, wenn irgendwie Hakenkreuze in Klassenzimmern geritzt werden, dass hier was getan werden muss. Von daher, ne, das sind immer natürlich die positiven Sachen an den ganz verschiedenen Stellen, wo wir sehen, okay, es gibt immer noch super viele engagierte Menschen, die sich sozusagen bereit sind, da einzubringen und dem Sachen entgegenzusetzen. Und das motiviert natürlich auch. Deswegen da ganz viele positive Beispiele, auch wenn wir hier meistens aus analytischen Gründen über doch eher die Schattenseite sozusagen reden, gibt es da ganz viele Lichtblicke, würde ich sagen.